Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
The authorities in Kazakhstan now say they have arrested 8,000 people following last week's unrest. The country's president says it was caused by an attempted coup d'état.
Ein versuchter Staatsstreich soll das gewesen sein, was da im Januar in Kasachstan abgelaufen ist. So wurde Machthaber Tokayev auch in der BBC zitiert. Russische Soldaten kamen dann ins Land, um die Demonstrationen auf der Straße zu beenden, die eigentlich einmal friedlich begonnen hatten als Protest gegen gestiegene Autogaspreise. Aber da steckt eben viel mehr dahinter. In dem größten Land Zentralasiens, das sich ja vor allem über den Verkauf von Öl und Gas finanziert, das übrigens auch an EU-Länder geht. Aber seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die 19 Millionen Menschen in Kasachstan eben nur von zwei autoritären Herrschern regiert. Erst Nazarbayev und jetzt Tokayev. Nicht wenige fordern endlich Mitbestimmung und Reformen. Die hat Machthaber Tokayev nun eingeleitet, aber wie ernst sind die gemeint? Das fragen wir bei diesem Schlüsselstaat in Asien. Ich bin André Zanto, hi. Und im Land lebt und beobachtet Edda Schlager, wie neu Kasachstan wirklich wird. Am Sonntag bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl bleibt erstmal alles beim Alten, könnte man sagen. Die Opposition hat keine Chance und versucht zumindest Wahlbeobachter zu organisieren.
Auf der dritten Etage in einem Bürohaus in Almaty laufen die Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahlen auf vollen Touren. Hier liegt das Hauptquartier der Bürgerinitiative Kaleka Adab Kizmet, zu Deutsch Wahrer Dienst am Volk. Die Gründerin der NGO, Tokjan Kojale, steht vor einer schwarzen Wandtafel. Dort zählt sie mit Kreide zusammen, wie viele Wahlbeobachter sich an diesem Tag haben registrieren lassen.
In Astana zum heutigen Tag 26, in Almaty auch 26. Jeden Tag wird das aktuell eingetragen und ändert sich. Morgen werden da schon 200, 300 Leute stehen.
Die 50-jährige Tokjan Kojale ist eigentlich Unternehmerin. Die Bürgerinitiative zur unabhängigen Wahlbeobachtung finanziere sie aus eigenen Mitteln. Allerdings fehl es ihr und den Mitstreitern an Zeit. Denn der amtierende Präsident Kasym Jomart Tokayev hatte die Präsidentschaftswahl von 2024 kurzerhand vorgezogen. Der konkrete Termin wurde erst vor einem Monat bekannt gegeben und erst vor 2 Wochen änderte die Regierung das Gesetz, das den Zulassungsprozess für Wahlbeobachter definiert. Unter diesen Umständen sei es fast unmöglich, alle Formalien rechtzeitig zu erfüllen, so Kojale. Für sie ist klar, die Regierung will unabhängige Wahlbeobachtung verhindern.
Bei Wahlen fürchten sie immer die Wahlbeobachter. Ich weiß nicht warum. Tokayev gewinnt ja sowieso. Warum legt man den Beobachtern künstlich Steine in den Weg? In den Protokollen wird stehen, dass Tokayev gewonnen hat, nicht irgendein anderer. Das wird ja alles offiziell festgehalten. Warum also macht man den Beobachtern solche Probleme?
Auf Facebook, Instagram, Telegram und WhatsApp wirbt die Bürgerinitiative um potenzielle Wahlbeobachter. Rund 12.000 Wahlbezirke hat Kasachstan. Doppelt so viele Wahlbeobachter müsste sie eigentlich organisieren, so Kojale, damit diese sich am Wahltag pro Wahllokal auch abwechseln könnten. Völlig unrealistisch, sagt sie selbst, und viel zu teuer. Pro Beobachter müssten mehrere Seiten Papiere ausgedruckt und gestempelt werden. Kojale geht deshalb von nur 1.000 Wahlbeobachtern aus, die sie gewinnen könne. Doch obwohl das nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei, ist sie von der Notwendigkeit ihrer Arbeit überzeugt.
Sehen Sie, die Leute haben Angst, an Demonstrationen teilzunehmen. Aber Wahlbeobachtung ist eine legale Methode, seine Position als Bürger zu zeigen. Dafür kann man nicht bestraft werden, fürs Demonstrieren schon. Wahlbeobachtung ist auch eine Form des Protests und man sieht, wie die Regierung arbeitet.
Mit den Präsidentschaftswahlen will der kasachische Präsident Kasym-Jomart Tokayev tatsächlich weitere Proteste auf den Straßen verhindern. Denn Kasachstan hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Ab dem 2. Januar protestieren Menschen in Kasachstan gegen die Verdoppelung der Preise für Autogas, was viele im Land zum Fahren nutzen. Aber die Regierung will das Gas nicht mehr subventionieren, liberalisiert den Markt. Nach ein paar Tagen fordern Zehntausende auf den Straßen auch politische Teilhabe. Dann kippt das Ganze, wird gewalttätig. Wie Recherchen lokaler Menschenrechtsgruppen später nahelegen, instrumentalisieren gewalttätige Akteure aus dem Umfeld von Ex-Präsident Nursultan Nazarbayev und Teile des staatlichen Sicherheitsapparats die friedlichen Proteste, um das Land zu destabilisieren und Präsident Tokayev zu schwächen. Der ruft Truppen des von Russland angeführten Militärbündnisses OVKS zu Hilfe, die innerhalb von Stunden in Kasachstan sind. Tokayev selbst erteilt den Schießbefehl gegen jeden Verdächtigen. Regierungsangaben zufolge kommen im blutigen Januar, wie jene Tage in Kasachstan genannt werden, 238 Menschen ums Leben. Über 4.500 werden verletzt, mehr als 10.000 verhaftet. Nach rund einer Woche sind Proteste und Ausschreitungen beendet. Präsident Tokayev sitzt wieder fest im Sattel. Im Nachgang der Ereignisse sterben mindestens 8 Inhaftierte im Gewahrsam staatlicher Behörden durch Folter. Dutzende erleiden teils schwerste Verletzungen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert bis heute eine unabhängige Untersuchung, wie Hugh Williamson, Direktor der Abteilung Europa und Zentralasien, unterstreicht.
Ein großes Stück, was uns fehlt zum Verständnis, was wirklich passierte, ist die Zeit zwischen dem 4. und 6. Januar und was in den Haftanstalten passiert ist. Warum wurden Menschen auf den Straßen erschossen, wenn sie keine akute Gefahr für die Sicherheitskräfte waren? Das ist eine ganz wichtige Frage, die von niemandem beantwortet wird.
Eine detaillierte Analyse der Ereignisse im Januar hat die kasachische Regierung bis heute nicht veröffentlicht. Internationale Untersuchungen lehnte Kasachstan ab. Was viele Opfer und Angehörige bis heute einfordern, ist die rechtsstaatlich saubere Strafverfolgung derer, die Menschenleben auf dem Gewissen haben. Erst jüngst erließ Präsident Tokayev eine Amnestie für diejenigen, die sich im Rahmen der Januarereignisse, berechtigt oder unberechtigt, mit Strafanzeigen konfrontiert sahen. Denn, so meinen Kritiker, verschont würden so auch Sicherheitskräfte, die unschuldige Demonstranten erschossen hatten. Präsident Tokayev verkaufte die Amnestie als Teil eines Reformpakets, das er als Reaktion auf die Ereignisse im Januar initiiert hat. Neues Kasachstan, so der Name des Programms, das Kasachstan politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich erneuern und demokratisieren soll. Tokayev skizzierte es im März so.
Wir werden dafür sorgen, dass die verfassungsmäßigen Rechte eines jeden Bürgers gewahrt bleiben. Wir werden eine neue politische Kultur schaffen, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen zwischen Staat und Gesellschaft beruht. Wichtige Entscheidungen werden offen und unter Beteiligung der Bürger getroffen. Denn der Staat wird auf die Stimme jedes einzelnen Bürgers hören. Fleißige Arbeit, fortschrittliches Wissen und gute Praktiken sollen hochgeschätzt werden. Ich würde das neue Kasachstan gerne als ein solches Land sehen.
Erster Schritt zur Umsetzung des Programms war ein Referendum für eine Verfassungsreform am 5. Juni. Durch die Änderungen soll die Regierungsform künftig keine Superpräsidiale mehr sein, sondern eine Präsidiale mit starkem Parlament. Der Präsident darf keiner Partei mehr angehören und wird zugunsten des Parlaments weniger Machtbefugnisse haben. Auch enge Verwandte des Präsidenten sollen keine politischen Machtpositionen mehr besetzen dürfen. Zudem wird die Todesstrafe abgeschafft. Gut 3/4 der Wähler stimmten, offiziellen Zahlen zufolge, für die Verfassungsänderungen. Doch das Misstrauen gegenüber Tokayevs Reformversprechen ist groß. Der Journalist Lukpan Akhmedyarov, der im äußersten Nordwesten des Landes in der Stadt Oral lebt und einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, äußert offen Kritik.
Ich kann das nicht als politische Reformen ansehen. Das ähnelt eher Betrug, einer Manipulation der gesellschaftlichen Meinung. Wenn wir uns an das Referendum erinnern, dann sehen wir, mit welchen kolossalen Wahlrechtsverletzungen das einhergeht.
So wurde Wahlbeobachtern der Zugang zu Wahllokalen verwehrt. Teils lagen Stimmzettel schon vor der Abstimmung in Wahlurnen. Einen weiteren Punkt kritisiert Akhmedyarov. Tokajew hatte erst 3 Monate nach dem Verfassungsreferendum vorgeschlagen, die Amtszeit des Präsidenten zu verlängern, die Gesamtzahl möglicher Amtszeiten auf nur eine zu beschränken. Sogenannte Vorschläge des Präsidenten gelten im autoritären Kasachstan allerdings als verbindlich. Beide Kammern des kasachischen Parlaments winkten das Vorhaben Mitte September innerhalb einer Lesung durch. Die Verfassung wurde nochmals, diesmal ohne Einbezug der Öffentlichkeit, geändert.
Tokajew führte ohne irgendein Referendum, ohne öffentliche Abstimmung, durch einen rein persönlichen Beschluss die allerwichtigste Änderung der Verfassung ein, ohne die Bevölkerung zu befragen. Ab jetzt gibt es für Präsidenten keine 2 Amtszeiten mehr, nur noch eine über 7 Jahre. Das ist eine Verhöhnung, pure Diktatur.
Denn der heute 69-jährige Tokajew sichere sich so bis 2029 die uneingeschränkte Macht, so Achmedjadow. Tokajew war 2019 gewählt worden, nachdem sein langjähriger Vorgänger Nursultan Nazarbayev überraschend zurückgetreten war. Der hatte Tokajew nur als Marionettenpräsidenten vorgesehen, zog im Hintergrund weiter die Fäden. Aber als Tokajew nach dem blutigen Januar weiterhin im Sattel blieb, emanzipierte er sich von Nazarbayev, ja, bereinigte den Staatsapparat nach und nach von Familienmitgliedern und Vertrauten Nazarbayevs. Schritte, die Tokajew nach 30-jähriger von Korruption geprägter Herrschaft Nazarbayevs hohes Ansehen bei der Bevölkerung bescherten. Selbst wenn der alte Präsident weiterhin straffrei bleibt, weil dessen Immunität auch von Tokajew nicht in Frage gestellt wird. In Sirim, rund 60 Kilometer von Journalist Achmedjadows Heimatstadt Oral entfernt, an der Grenze zu Russland, stauten sich bis vor kurzem noch tagelang Autos und Lkw. Achmedjadow dokumentierte auf seinem YouTube-Kanal den Ansturm.
Normalerweise überqueren pro Jahr rund 20.000 bis 30.000 Menschen diese Grenze hier. Aber jetzt kommen pro Tag 2.000, nachdem Russland die Mobilmachung bekannt gegeben hat.
Rund 200.000 russische Staatsbürger sind nach der Mobilmachung in Russland am 21. September allein nach Kasachstan geflohen. Kasachstan schickte die Russen nicht zurück und behielt damit die Position bei, die das Land seit Beginn des Ukraine-Kriegs eingenommen hatte. Es verurteilt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht ausdrücklich, erkennt aber die durch Russland besetzten Gebiete in der Ukraine nicht an und geht politisch vorsichtig auf Distanz zu seinem wichtigsten Wirtschaftspartner Russland. Nach den Ereignissen im Januar, als Putin Tokajew mit militärischer Hilfe quasi vor dem Sturz bewahrte, überraschte diese Position Kasachstans viele Beobachter. Doch Journalist Achmedjadow warnt vor Illusionen.
Wenn Tokajew so redet, versucht er, auf 2 Stühlen gleichzeitig zu sitzen. Er versteht sehr wohl, dass seine Macht davon abhängt, wie lange Putin an der Macht bleiben wird. Sollte Tokajew Putin aber nicht unterstützen und eigenständige Politik betreiben, dann hieße das, Tokajew müsste den Weg der Liberalisierung und Demokratisierung der Gesellschaft einschlagen, den Weg realer politischer Reformen. Aber das macht er nicht.
Wie umstritten Tokajews autoritäres innenpolitisches Auftreten auch sein mag, dass er vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs Russland die Stirn bietet, hat im Vielvölkerstaat Kasachstan mit seinen rund 120 hier lebenden Ethnien und 19 Millionen Einwohnern zu größerem Nationalbewusstsein geführt. Viele fürchten eine russische Aggression, wie sie der Ukraine widerfahren ist, bangen um die territoriale Integrität Kasachstans, die von Russland wiederholt in Frage gestellt wurde. Der Politologe Timur Umarov von der US-amerikanischen Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden erklärt, warum Tokajew genau deshalb jetzt vorzeitige Wahlen abhalten lässt.
Tokajew uses the opportunity, the momentum.
Tokajew nutzt den Moment, in dem er sehr populär ist in der kasachischen Gesellschaft. Ich denke, er war nie so populär wie jetzt. Vor dem Januar 2022 galt er als das Schoßhündchen von Nazarbayev. Danach hieß es, er schulde Putin etwas, weil der ihn gerettet hatte. Aber durch den Ukraine-Krieg, und Tokajew war sehr klar bezüglich seiner Position, Putin nicht zu unterstützen, scheinen die Leute erst jetzt zu glauben, dass Tokajew wirklich unabhängig ist, dass er ein Politiker ist, der nicht danach schaut, was andere machen, und der sich nicht darum kümmert, was er irgendjemandem schulden könnte.
might own to anyone.
Neben Tokayev wurden weitere 5 Kandidaten zu den Präsidentschaftswahlen zugelassen. Kaum einer von ihnen ist öffentlich überhaupt bekannt. Oppositionelle Positionen präsentiert keiner. Jedem ist klar, die Gegenkandidaten sind reine Staffage. Die Wahl ist vorab bereits entschieden. Viele werden deshalb gar nicht erst abstimmen gehen. Ein Fehler, sagt Tokjan Kojale von der privaten Wahlbeobachtungsinitiative.
Leider hat man unsere Opposition über viele Jahre dazu gebracht, dass sie meint, es lohne sich nicht, an Wahlen teilzunehmen, dass man sie besser boykottiert oder ignoriert. Aber genau das spielt den Herrschenden in die Hand, denn dann gewinnen sie. Boykott hilft dem Autoritarismus, immer.
Kasachstans neuer Präsident wird also mit großer Wahrscheinlichkeit der Alte sein. Und der muss dann auch weiter überlegen, wie er sein Verhältnis zu Russland austariert. Darüber wollen wir jetzt noch mehr erfahren von Beate Eschmin, Zentralasien-Expertin beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Hallo.
Hallo.
Frau Eschmin, wir haben gerade von Distanzierungen des kasachischen Präsidenten gegenüber Russlands Vorgehen in der Ukraine gehört. Gleichzeitig sind beide Länder ja sehr eng in vielen Bereichen. Was verbindet Russland und Kasachstan?
Oh, das ist eine ganze Menge. Also erstmal verbindet beide Länder natürlich eine etwa 6000 Kilometer lange Landgrenze. Das ist die längste zusammenhängende Landgrenze der Welt. Das ist aber natürlich nur ein Aspekt. Was die beiden noch verbindet, ist natürlich eine jahrhundertlange gemeinsame Geschichte, eine große Zahl von ökonomischen Verbindungen. Und das ist in der Debatte in den letzten Monaten auch immer wieder hochgekommen von russischen Nationalisten. Die Tatsache, dass auch in Kasachstan, genauso wie fast in allen anderen postsowjetischen Staaten, Russen leben und im Falle Kasachstan sogar eine sehr große Gruppe.
Mhm. Sie haben es schon angedeutet, wie würden Sie sagen, sind die beiden Länder wirtschaftlich miteinander verwoben?
Von Kasachstan aus betrachtet zurzeit viel zu eng, weil Kasachstan durch seine Verbindung mit Russland halt auch, ohne dass das vom Westen intendiert ist, von den Sanktionen betroffen ist. Vor allem ist die russische Weigerung oder die russische Blockadehaltung, die gegenüber dem Ölexport Kasachstans durch russische Pipelines tatsächlich ein Problem. Da hat Russland in den letzten Monaten einige Male plötzlich unerwartet technische oder Umweltprobleme erkannt und kein kasachisches Erdöl mehr durchgelassen. Das beeinträchtigt die Wirtschaft Kasachstans natürlich ganz erheblich, aber natürlich auch die enge sonstige ökonomische Zusammenarbeit und die Tatsache, dass die Währungen eng aneinander gekoppelt sind.
Mhm. Es gab ja auch eine sehr enge Bindung zwischen der Ukraine und Russland früher, muss man jetzt sagen. Auch Kasachstan blickt ja wirtschaftlich durchaus Richtung Westen. Was würden Sie denn sagen, unterscheidet Kasachstan und die Ukraine?
Ja, da gibt es einen ganz, ganz entscheidenden Punkt und das ist die geografische oder man könnte auch sagen geopolitische Lage. Das, was die Ukraine von Kasachstan unterscheidet, ist, dass sie an NATO-Staaten grenzt und dass, wenn sie sich Richtung NATO oder Europäische Union bewegt, dass in Russland oder im Kreml gewisse Ängste erzeugt. Kasachstan liegt einfach sehr viel weiter im Osten und wenn Kasachstan sich Richtung Westen orientiert, wird das im Kreml auch nicht gern gesehen. Aber es hat natürlich ja nicht das Bedrohungspotenzial für Herrn Putin wie im Fall der Ukraine.
Das heißt, die Kasachen müssen keine Angst haben vor so einer Art Sowjet-Revival-Fantasy von Wladimir Putin für Kasachstan?
Naja, in der augenblicklichen Lage des Krieges in der Ukraine sowieso nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man Putins Reden hört, müssen natürlich alle postsowjetischen Staaten Angst vor einem Revival, einem sowjetischen Revival des Kreml oder von Herrn Putin haben, weil er hat ja schon davon fantasiert, dass alles, was mal sowjetisch war, auch eigentlich russisch wäre und so. Natürlich ist es im Falle Kasachstans so, dass durch die lange Landgrenze und die große Zahl von Russen, die gerade im Norden Kasachstans leben, die Gefahr von einigen Beobachtern für größer gehalten wird als im Falle von Tadschikistan oder so. Aber Ich war gerade in Almaty und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Frage, ob Russland in Kasachstan einmarschieren könnte, tatsächlich westliche Journalisten mehr beschäftigt als zum Beispiel die Bevölkerung von Almaty. Da jedenfalls wurde mir allseits gesagt, der Krieg beunruhigt, aber man befürchtet keinerlei Übergriffe von russischer Seite und das vor allem, seit der chinesische Präsident ja vor einigen Wochen auf dem Weg nach Samarkand in Kasachstan einen Zwischenhalt gemacht hat und sich im Prinzip natürlich nicht gegen Russland gestellt hat, aber doch ein gewisses Schutzversprechen für Kasachstan ausgegeben hat.
Politisch will sich Kasachstan ja auch zumindest nach außen mit einer neuen Verfassung weniger autoritär geben. Ist das Land denn damit, Sie sind Zentralasien-Expertin, für Sie ein Vorreiter in Zentralasien?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin nicht so begeistert von den Maßnahmen, die bisher in Kasachstan von dem jetzigen Präsidenten ergriffen wurde, wie seine Mannschaft und der Präsident selbst. Ich finde, dass diese Maßnahmen bisher sehr vorsichtig waren. Ich habe, sagen wir mal, nicht allzu viel Hoffnung, dass Kasachstan sich jetzt sehr in Richtung Demokratie oder so entwickelt. Aber Kasachstan ist schon immer eigentlich freier gewesen als vor allem Turkmenistan natürlich, als Usbekistan oder als Tadschikistan. Von daher, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ist es natürlich ein bisschen Vorreiter. Aber die Bevölkerung, die Menschen, die ich gesprochen habe, vom Taxifahrer bis zum Wissenschaftler, waren alle ja eher enttäuscht von dem, was bisher gelaufen ist. Und sie hatten sich mehr erwartet.
Ist denn überhaupt unsere Vorstellung, wie wir sie hier von Demokratie haben in Mitteleuropa, der richtige Maßstab für zum Beispiel Kasachstan oder auch andere Länder in Zentralasien?
Das ist jetzt eine Grundsatzfrage, über die wir sehr lange reden könnten. Ich finde den Anspruch erstmal sehr hoch. Andererseits gibt es natürlich Menschen in Zentralasien, die dafür kämpfen, dass ihr Land demokratischer wird. Aber ich finde, es wäre schon viel erreicht, wenn quasi sowas wie ein Rechtsstaat etabliert würde, wenn freie Meinungsäußerung in Medien und auch auf der Straße möglich wäre, wenn die Wahlen, es stehen ja am Sonntag halt Wahlen bevor, wenn Wahlen wirklich frei und fair wären. Das kann man nämlich in diesem Falle jetzt auch wieder nicht wirklich sagen. Da wäre schon viel erreicht und ich glaube nicht, dass die ganze Welt unseren Maßstäben entsprechen muss, vor allem weil die westlichen Demokratien im Augenblick auch nicht gerade ein Musterbild abgeben.
Sagt Beate Eschmin, Zentralasien-Expertin beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Vielen Dank.
Bitte, bitte.
Von Zentralasien bewegen wir uns hier in der Weltzeit morgen in die arabischsprachige Philosophie. Ja, das wird ein großer Schritt. Wir sprechen dort vor allen Dingen mit Philosophinnen, denn die haben viele neue Denkanstöße für den Libanon, für Marokko, für Tunesien. Von denen hören wir zum Beispiel, warum man Feminismus westlichen Vorbilds dekolonisieren muss. In der nächsten Folge mehr. Ich bin André Zanto. Bis dahin.